Am internationalen Lego-Tag haben wir aus den besten Bausteinen wieder ein spannendes Themenpaket geschnürt hier in eurem ersten Sportpodcast des Tages.
Und da kriegt Gianni Infantino gleich bei uns sein Fett weg.
Ach, das mögen wir ja, ne? Da haben wir Spaß bei der Arbeit. Übrigens heute auch Welttag des Spaßes bei der Arbeit. Wir machen es uns jetzt auch schön, oder in den nächsten Minuten?
Immer.
Ja, also hoffen wir mal, dass Hansi Flick auch noch Spaß bei der Arbeit hat, glaube ich zumindest. Aber fußballfreie Zeit, so wie bei den Profis, hat der nicht. Der tüftelt gerade über Hausaufgaben für seine Nationalspieler.
Und Thomas Weigert, der neue DOSB-Präsident, der hat Reisefieber, der spricht über seine Vorfreude, seine Sorgen und seine Erwartungen vor den Olympischen Spielen.
Und ganz Australien hofft nach 44 Jahren Durststrecke endlich mal wieder jubeln zu dürfen.
Und wir haben natürlich Top und Flop für euch. Wir blicken zurück auf den heutigen Tag in der Sportgeschichte und ja, haben bestimmt noch ein bisschen was anderes zu bieten.
Und wir sagen guten Morgen. Hier ist Stand jetzt, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Und wir dürfen jetzt wieder auf einen Funktionär einprügeln.
Hui, wen nehmen wir heute aufs Korn? Wieder Thomas Bach oder ist es heute ein anderer?
Ja, heute ist mal ein anderer dran. Bach war ja erst dran, der hat ja schon einstecken müssen. Das kommt bestimmt auch nochmal wieder, aber heute ist erstmal Gianni Infantino dran. Ne? Der Mann, allen Ernstes glaubt, dass eine WM alle 2 Jahre dazu führen kann, die Flüchtlingsströme aus Afrika nach Europa zu stoppen.
Na, Malte, so hat er das doch gar nicht gemeint. Ist doch alles nur ein Missverständnis. Diese Aussagen sind doch einfach nur falsch interpretiert worden. Also das sag nicht ich, das sagt Infantino selbst.
Na klar sagt er das. Er hat jetzt gemerkt, dass seine Worte vor dem Europarat in Straßburg, bei dem er ja für seine Idee eigentlich werben wollte, nach hinten geht losgegangen sind, eigentlich kompletter Quatsch waren. Und jetzt versucht er sich rauszureden mit infantilen Ausreden, wie ein kleiner Grundschüler und nicht wie der mächtigste Mann im Weltfußball. Und von dem erwartet man eigentlich schon eine bessere Kommunikation.
Ja, das sollte man zumindest erwarten, aber kann man bei Infantino nun mal nicht. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Er tut so, als wäre ein Menschenfreund, sorgt sich angeblich um die Menschen in Afrika, verteidigt andererseits aber die Menschenrechtsverletzungen in Katar und ja, wohnt jetzt mittlerweile sogar da und in seiner Heimat, in der Schweiz, da steht er im Fokus von Ermittlungen.
Ja, der Typ ist alles andere als ein sauber Mann, spielt sich aber auf wie ein umsichtiger Welterklärer, als Macher, der die Probleme dieses Planeten quasi im Alleingang lösen könnte, der überhöht sich ständig selbst und seine Worte, dass man mit einer WM alle 2 Jahre jetzt alle Fluchtursachen von Menschen beseitigen könnte, sind ein gutes Beispiel dafür. Aber immerhin, jetzt haben sie sogar bei der FIFA offenbar gemerkt, wie abwegig diese Vorstellung ist, dass Menschen eben auf eine Flucht vor Krieg, Hunger und Leid verzichten, nur weil eine WM künftig auch bei ihnen mal ausgetragen werden könnte. Oder aber ihnen war die Kritik daran einfach zu laut. Warum auch immer, auf jeden Fall ist die Empörung völlig zu Recht mal wieder ziemlich groß.
Ja, und es wirft nicht zum ersten Mal die Frage auf, ist dieser Mann Gianni Infantino überhaupt geeignet, FIFA-Präsident zu sein?
Also wenn man normale Maßstäbe anlegt, also jetzt mal unsere Wertmaßstäbe, dann kann man eigentlich nur sagen, nö. Aber wenn man die Maßstäbe der meisten FIFA-Delegierten anlegt, offenbar ja, also schon ein krimineller Haufen, da passt er schon gut rein.
Stand jetzt aktuell.
Und wir bleiben nochmal beim Fußball, also kommen jetzt aber zum aktiven Fußball. Wir sind mitten in einer Länderspielpause, ohne Länderspiele.
Ja, das gilt ja nur in Europa. Außerhalb rollt ja der Ball, aber unsere Nationalteams hier auf dem Kontinent, die haben frei, ob das nur für die Nationalspieler gilt. Ja, denn Nationaltrainer Hansi Flick zum Beispiel, der hat richtig zu tun.
Ja, der liegt nicht faul auf der Couch, der treibt im Geheimen seine Titelmission voran, denn er hat ja immer wieder erklärt, das ist das große Ziel. Am 18. Dezember in Katar, da möchte er im Endspiel stehen und natürlich Weltmeister werden.
Ja, das sind große Ziele, aber du darfst dich natürlich auch nicht mit weniger zufrieden geben. Aber es muss noch ein bisschen was dafür getan werden. Der Auftakt seiner Amtszeit mit 7 Siegen war ja gut, war sehr erfolgreich, aber das eine oder andere muss da trotzdem noch verbessert werden. Es sind noch Feinjustierungen nötig, denn so wirklich richtig schwierige Gegner hatte die deutsche Mannschaft ja in den ersten Spielen unser Hansi Flick noch nicht wirklich.
Nee, aber damit das eben alles dann auch besser wird und noch besser wird und auch gegen größere Gegner, weil es kommt ja noch die Niederlande beispielsweise im März, Israel und Niederlande als nächste Länderspiele. Mhm. Dazu nimmt er die Nationalspiele ja in die Pflicht. Der Hansi Flick sagt ja auch, Nationalspieler sind nicht nur Nationalspieler, wenn sie das Trikot anhaben, sondern das sind sie 365 Tage im Jahr. Und daher fordert er auch, dass sie rund um die Uhr entsprechenden Einsatz dann zeigen, ne? Dass sie dann zum Beispiel auch seinen neuen Trainingsplänen folgen. Denn er deckt sie jetzt ein mit Spezialtrainingsplänen für Training, das sie zusätzlich zum normalen Vereins- und Nationalmannschaftstraining dann absolvieren müssen. Und das soll helfen, dass sie sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden und gezielt an denen arbeiten, damit sie natürlich dann bis Weihnachten, bis zur WM abgestellt haben, die Schwächen und die Stärken so nach oben gepusht haben, dass man dann eben am Ende auch Weltmeister wird. Also Flick will das Potenzial, was in seinen Kickern vorhanden ist, dann auch in Gänze rausholen und appelliert dabei an ihr Verantwortungsbewusstsein. Er macht das nicht mit Zwang. Er sagt, ich setze da auf Vertrauen. Ich will nicht, dass die lückenlos überwacht werden. Die sollen das auch selber wollen. Und das soll helfen, dass er eben Vertrauen aufbaut. Und das hat er ja schon bei den Bayern geschafft. Da hat er ja auch die Mannschaft mitgenommen, ihnen Vertrauen eingeimpft in den Trainer. Und dann haben sie ja die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte dann auch gefeiert mit ihm. Und das ist ein großes Plus. Das kann er, dieses Vertrauen einimpfen. Und das will er jetzt eben auch mit der Nationalmannschaft. Und dann hofft er, dass die Nationalspieler ihm dann auch in Drucksituationen entsprechend zurückzahlen, wie die Bayern-Spieler damals. Sie dann sein Vertrauen einfach spüren und dann auf dem Platz gute Entscheidungen treffen und sich trauen, dann eben auch selbst mal Verantwortung zu übernehmen. Denn das sagt Hansi Flick auch, das ist einer der Schlüssel zum möglichen Titelgewinn, dass die Mitspieler die Kollegen coachen und wirklich viel Eigenverantwortung übernehmen und nicht nur auf das hören, was der Trainer vielleicht von außen reinruft.
Top und Flop.
Top des Tages, und damit bleiben wir auch nochmal beim Fußball, ist Japans Fußballnationalmannschaft, denn die hat einen Lauf in der WM-Quali. Der 2-0-Sieg gegen China war bereits der vierte in Folge und damit liegt die Mannschaft auf Kurs fürs Ticket nach Katar. Und Flop des Tages ist das Ende von Max Eberl als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Der Mann, der hat so riesige Verdienste bei den Fohlen erworben. Seit der Relegation 2011, 10 Jahre lang in Folge, einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Das gelang sonst nur Bayern und Dortmund. 3-mal erreichte Gladbach in dieser Zeit die Champions League, 3-mal die Europa League, aber nun nimmt er den Hut. Knall auf Fall, ohne große Vorwarnung, inmitten der großen Krise. Eberl hätte einen würdigeren Abschied durchaus verdient gehabt.
Stand jetzt aktuell.
In einer Woche, da starten die Olympischen Spiele in Peking für den neuen DOSB-Präsident Thomas Weikert. Da werden es die ersten Spiele dann als deutscher Delegationsleiter. Der feiert also seine Premiere.
Ja, als Funktionär betritt der ehemalige Tischtennis-Weltverbandspräsident damit Neuland. Aber in China selbst kennt er sich dafür bestens aus. Seine Vorfreude wird allerdings von Sorgen und Widrigkeiten überlagert. Das hat er im SID-Interview erzählt.
Ja, ich kenne China bestens aus 20 Besuchen. Ich war in China, es waren immer gute Gastgeber, kann ich so sagen. Natürlich weiß ich, dass die Spiele hier unter einem ganz bestimmten, besonderen Stern stehen. Ich glaube, die Athleten freut es, dass die Spiele doch durchgeführt werden. Und mich freut's auch. Es ist eine besondere Freude. Wir hatten das schon in Tokio, aber im Ergebnis, ich freue mich schon, dass es endlich losgeht und dass die Athleten, Athletinnen ihre Leistung abrufen können.
Pandemiebedingt werden es allerdings schwierige Spiele. Athletinnen und Athleten und Funktionäre, die fürchten Manipulation, haben Angst vor positiven Corona-Tests. Kann Weikert ihnen da die Angst vielleicht etwas nehmen?
Wir haben mehrere sogenannte Team-D-Calls gehabt. Das IOC war auch beteiligt. Ich glaube, die Angst ist den Athleten genommen worden. Zum einen werden wird die Schwelle nach den neuesten Informationen etwas niedriger werden. Der Wert war ja erst 40. Er wird jetzt auf 35 abgesenkt, was ein gutes Zeichen ist, dass eben das IOC und die chinesischen Gastgeber doch zusammenarbeiten. Zum Zweiten ist es natürlich so, dass man natürlich Respekt hat, positiv zu sein. Ich weiß aus der Erfahrung, dass die Blasen in China von Tischtennisturnieren her sehr dicht sind, dass man alles tut, um Ansteckungen zu vermeiden.
Hat Weikert selbst denn Angst vor verzerrten Wettbewerben, wie jetzt auch bei der Handball-EM, Omikron-bedingt?
Ich glaube, dass die Blase in China viel dichter sein wird, um es ganz vorsichtig auszudrücken, wie es vermutlich bei der Handball-EM ist. Dort haben wir nicht nur die Slowakei, sondern eben auch Ungarn. Und ich glaube, in China wird es ganz, ganz streng sein. Und wenn man in der Blase drin ist, glaube ich, passiert wenig.
Ein anderes wichtiges Thema ist die Menschenrechtsfrage. Was kann der DOSB denn konkret tun, um die Last von den Aktiven zu nehmen, die sich ja gerne äußern wollen, beziehungsweise ja auch schon geäußert haben?
Ich denke, wir haben die Athleten gut vorbereitet, auch jetzt im letzten Team-Day-Call am vergangenen Mittwoch, an dem auch der Bundespräsident teilgenommen hat, der auch aktiv gefragt hat. Ich bleibe bei der unserer, was wir den Athleten gesagt haben, ihr dürft euch äußern, ihr müsst euch nicht äußern, konzentriert euch gegebenenfalls nur auf den Sport. Und ich glaube, das haben die Athleten alle verstanden und die werden selbst entscheiden, was sie tun.
Und dann hat Weikert noch erklärt, wann diese Winterspiele aus Sicht des DOSB ein Erfolg wären.
Wenn die Athleten sicher erstmal da sind und sicher zurück sind, und wir auch ein Ergebnis erreichen, das in etwa zwischen Sochi und Pyeongchang liegt. Ich glaube, dann können wir sehr zufrieden sein. Und wenn sich die Mannschaft dort als Mannschaft präsentiert, das heißt zusammenhält, Deutschland gut vertritt. Und davon bin ich überzeugt, dass das die Athleten und Athletinnen tun.
Aussagen von DOSB-Präsident Thomas Weikert im Interview mit dem SID.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 28. Januar 1900, da wurde in der Leipziger Gaststätte Mariengarten der DFB gegründet. Mit 62-22 Stimmen hob man ihn aus der Taufe und der erste Vorsitzende wurde ein gewisser Ferdinand Hüppe.
Ja, und damit war der Grundstein für die rasante Entwicklung des Fußballs zum Volkssport gelegt, aber auch der des DFB zur sportlicher und gesellschaftlicher Größe. 1903 wurde die deutsche Meisterschaft eingeführt, 1904 erfolgte der Beitritt in den Weltverband FIFA und das erste Länderspiel der Nationalmannschaft fand dann 1908 statt.
Im Nationalsozialismus wurde der DFB dann 1933 in den Reichsbund für Leibesübungen eingegliedert und existierte als Fachamt Fußball erstmal fort. Und die Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte dann am 1. Juli 1949 mit einem Festakt in der Stuttgarter Oper.
Ja, und nach der Wiedervereinigung trat dann der Nordostdeutsche Fußballverband als neuer Regionalverband am 21. November 1990 dem DFB bei. Heute ist der DFB mit über 7 Millionen Mitgliedern der weltweit größte Sportfachverband.
Stand jetzt aktuell.
Malte, weißt du, wie lange die Australier schon auf einen Heimsieg in der Damenkonkurrenz bei den Australian Open warten?
Ja, ich habe vor der Aufnahme mal direkt nachgeschaut. Seit 1978, also seit 44 Jahren, 1978. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern, ich war da noch ganz, ganz klein. Also ich erinnere mich nicht, da hatte Christine O'Neill als bislang letzte Australierin den Titel bei den Australian Open geholt. Und bei den Männern, da ist die Durststrecke sogar noch länger. Da geht sie zurück ins Jahr 1976. Und in der Zwischenzeit konnte es nicht Pat Cash schaffen, nicht Leighton Hewitt. Die waren zwar dicht dran, aber sind immer wieder gescheitert. Cash 87 und 88 im Finale und Hewitt dann eben auch 2005 im Endspiel.
Aber soll dieses Jahr nicht passieren. 2022 könnte die lange Wartezeit der Australier endlich beendet sein. Aber nur dann, wenn Ashley Barty ihren Lauf fortsetzen kann und auch das Finale gewinnt. Da steht sie nun schon mal drin. Das ist ja schon mal gut. Übrigens als erste Australierin seit Wendy Turnbull vor 42 Jahren. Und das hat Barty im Eiltempo gegen Madison Keys im Halbfinale geschafft.
Aber das müsste eigentlich auch mit dem Teufel zugehen, wenn das jetzt dann nicht mit dem Sieg klappen sollte. Denn es ist Barty, die Damenkonkurrenz da in Melbourne eigentlich ja komplett dominiert, ihren Stempel da drauf drückt. In ihren Stand jetzt 6 Matches hat sie gerade mal 21 Spiele abgegeben. Besser war nur Steffi Graf 1989, die hatte auf dem Weg ins Finale damals nur 16 verloren. Und was bei Barty eben auch noch zu bemerken ist, die scheint keinerlei Druck von außen zu spüren. Die ist komplett bei sich, die ist komplett fokussiert, schaut auf ihre Titelmission, aber lässt sich von diesem ganzen Gewirr um ihre Person, Stand jetzt zumindest, überhaupt nicht aus der Ruhe bringen.
Bartys bestes Ergebnis in Melbourne war bisher ein Halbfinaleinzug. Das war vor 2 Jahren, also 2020, als sie gegen die spätere Siegerin Sophia Kenin verlor aus den USA. Und sie hat jetzt erneut die Chance. Ihre Gegnerin am Samstag ist wieder eine Amerikanerin. Und sie, also Barty, ist die Favoritin gegen Danielle Collins.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, dann schauen wir mal auf das, was dann ansteht in den nächsten Tagen. Am Wochenende bei den Herren werden also heute die Finalteilnehmer der Australian Open ermittelt. Alles dazu hört ihr natürlich bei den Kollegen von Chip in Charge, genauso wie zum Damen-Endspiel am Samstag und zum Herren-Endspiel am Sonntag.
Und bei der Handball-Europameisterschaft geht's weiter, auch wenn die deutsche Mannschaft schon wieder zu Hause ist. Es geht um den Einzug ins Endspiel. Die beiden Halbfinalisten werden heute, die beiden Halbfinals werden ausgespielt und die Finalteilnehmer ermittelt Titelverteidiger Spanien, trifft ab 18 Uhr auf Weltmeister Dänemark und Rekordchampion Schweden, muss ab 20.30 Uhr dann gegen Olympiasieger Frankreich ran. Was ist das denn bitte für ein Line-up? Das sind hervorragende Spiele. Zuvor geht's ab 15.30 Uhr für Island und Norwegen um Platz 5.
Und dazu gibt's am Wochenende dann noch jede Menge Wintersport natürlich. Ski Alpin aus Garmisch, Skispringen aus Willingen, nordische Kombination in Seefeld und die Formel E, die fährt auch in Saudi-Arabien nämlich. Da feiert sie ihren Saisonstart und Snooker gibt's auch aus Berlin von den German Open.
Ja, und wir sind uns ganz, ganz sicher, euch wird am Wochenende bestimmt nicht langweilig sportlich gesehen, auch wenn die Bundesliga pausiert.
Genau, aber das Sportradio Deutschland hält euch trotzdem über alles aktuell auf dem Laufenden, alle 15 Minuten mit frischen News und natürlich auch ganz vielen Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum dienen, begegnet ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind dann am Montag wieder für euch da. Machen wir sportlich gesehen am Wochenende auch Pause, Malte, oder machst du irgendwas Sportliches?
Selber sportlich nicht, aber ich guck bestimmt mal irgendwo rein.
Also ich
machst du selber Sport?
Ich nehme mir vor, jetzt am Wochenende mal zu laufen. Also so mal wieder joggen gehen. Ich habe so einen Trainingsplan und da hänge ich total hinterher. Das ist echt peinlich, aber ich will so einen Trainingsplan erfüllen, aber ich bin so ein schön Wettersportler und es regnet ja die ganze Zeit im Moment und da mache ich.
Stimmt, also hat Hansi Flick dir extra einen Trainingsplan entworfen. Ja, na, du zahlst sein Vertrauen nicht, ne? Also, zahlst es nicht zurück?
Doch, mache ich ja schon. Ja, nicht, dass er das jetzt hört. Also frag mich Montag nochmal, vielleicht klappt's ja. Vielleicht war ich ja dann ein paar Kilometer schruppen. Naja.
Aber verletzt dich nicht.
Nein, um Gottes Willen. Alle Informationen dazu, wie immer, Montag ab 7:07 hier bei uns im Sportpodcast, auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Guck mal, jetzt bin ich total verwirrt, weil ich gesagt habe, ich gehe laufen. Jetzt habe ich mir selbst hier Druck gemacht.
Ja, solange du dich nicht beim Laufen genauso verläufst wie gerade im Manuskript hier, ist das überhaupt kein Problem.
Nein. Das wird nicht passieren. Du wirst ja merken, ne? Wenn ich mich verlaufen habe, dann...
Du bist hier.
Ja, wo laufen sie denn? Mal gucken.
Aber weißt du, was du machen kannst beim Laufen? Da kannst du Sport für die Ohren hören. Rund um die Uhr. Auf dem Handy. Ja, kannst du dir beim Laufen auf die Ohren bringen. Podcasts en masse. Also du kannst das ganze Wochenende durchlaufen. Du wirst trotzdem noch nicht alles durchgehört haben, was bei uns auf dem Portal so zu hören ist. Also ihr zu Hause auch gerne mal durchklicken und ein schönes Wochenende haben. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.